Herzlich willkommen bei den Lästerschwestern, dem Podcast, wo wir jeden Samstag aus der Internetbranche auf die Internetbranche gucken und für euch zusammenfassen, was für eine Scheiße mal wieder im Internet passiert ist, welche Influencer missgebaut, was ist auf Twitch viral gegangen, welcher Twitter-Thread geht rum, welches YouTube-Video ist in den Trends. Das erfahrt ihr hier und wir haben den ganzen Quatsch für euch geguckt, damit ihr ihn nicht mehr angucken müsst, aber trotzdem auf dem neuesten Stand seid. Ich bin Robin Blase, ich bin YouTuber seit 2006 und habe heute jemanden dabei, der sich über die Medien, glaube ich, schon auch länger aufregt als ich. Das ist Philipp Valulis.
Hallo Robin.
Hallo.
Guten Tag, liebe Zuhörerschaft im Internet.
Ich glaube, das allererste Video, was ich von dir gesehen habe, was mich zum Fan gemacht hat, war damals, das war, glaube ich, noch Valulis sieht fern, als ihr euch über Tatort lustig gemacht habt.
Ui. Ja, das sind ja schon historische Dokumente, möchte ich sagen. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, echt 10 Jahre her oder so. Ja, das war sozusagen, wo wir gedacht haben, wie funktioniert ein typischer Tatort? Und das fassen wir in einem kurzen Segment in 120 Sekunden zusammen und die Figuren erklären halt, warum sie das wirklich machen. Oh, das ist kein Product Placement, das ist eine Produktionshilfe und so.
Dieser BMW, den der Kommissar fährt.
Richtig, einen soliden Dreier-BMW, das darf man nochmal sagen, wenn der Podcast hier ein Teil aus München kommt. Es war ein Dreier-BMW, E90.
Ja, und seitdem hast du dann auch dich so ein bisschen auch mit Social Media auseinandergesetzt und das Format so ein bisschen in die Richtung weiterentwickelt. Für Funk jetzt lange Zeit, inzwischen nicht mehr, obwohl du auch eine Produktionsfirma hast und die auch andere Sachen für Funk macht. Ne? Also ihr habt dieses TikTok-Format, Daily Talk oder so macht ihr, oder?
Genau, also ich muss sagen, aus rechtlichen Gründen, ich bin ein ganz normaler freier Mensch, freier Mitarbeiter, aber sozusagen die Firma, mit der ich seit 7 Jahren damals, also seit Beginn von Funk, die Valulis, ja Valulis Normal, dann Valulis Daily, dann Valulis Story gemacht habe und mit der haben wir jetzt auch noch Daily Talk gemacht, also für TikTok, ja.
Cool, aber du hast aktuell kein Format, wo du vor der Kamera stehst.
Ich sitze im Moment da und versuche Strickmuster zu verstehen, ja.
Geil, schön. Das war aber schön, mal ein bisschen Freizeit.
Genau, aber nein, ich natürlich mit Markus und ich, die wir ja die ganze Zeit bei Funk dieses Format gemacht haben, haben ja dann noch wir hatten jetzt einen Kanal übrig und haben gedacht, naja, dann setzen wir es doch einfach mal hin und tun mal zweimal die Woche, schauen, wie das Internet sonst so funktioniert als Teilnehmer nun von der kommerziellen Seite und berichten sozusagen über die Sachen, die uns bewegt haben oder die wir lustig fanden oder die wir analysieren wollen, zweimal täglich die Woche auf unserem schönen alten Valulis-Kanal als eine Art Stream, wo wir jetzt mal ausprobieren, was wir am schlausten machen.
Ja, finde ich auch spannend. Also der gehört euch. Das heißt, ihr habt da jetzt auch die Möglichkeit, das...
Ja, das ist super lustig, weil das ist ja wirklich ein historischer Kanal. Damals waren, als wir bei Tele5 waren mit Valulis sieht fern, die hatten überhaupt keine Ahnung, was Internet ist. Das war bei denen das, wo der Kasten, aus dem schlechtes Zuschauerfeedback kam, mit dem sie sich beschäftigen mussten. Aber sonst allerdings nicht so. Deswegen haben wir gesagt, ja, wir machen einen YouTube-Kanal. Und dann haben sie gesagt, ja, kein Problem. Und dann haben wir sozusagen unsere Valulis sieht fern Sachen eben im YouTube-Kanal veröffentlicht. Und seitdem gehört dieser Kanal uns. Zwischendrin war der eben bei Funk für die Analysen, die wir gemacht haben. Valulis Daily ist ein anderer Kanal, der gehört Funk, aber der, sage ich mal, normale Valulis-Kanal, den haben wir jetzt wieder dann wiederbekommen und gedacht, ja cool, jetzt schauen wir mal, wie wir da Kommerz reinblasen können.
Nice. Ja, wir reden diese Woche über diverse Memes, die das Internet beherrschen, darüber, wie man am besten ein Kinderbuch bewirbt und auch über ganz viele Änderungen bei Funk. Und wir starten direkt rein mit meinem persönlichen Meme der Woche. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das, was mir auf Twitter gerade angezeigt wird die ganze Zeit, ist eine Biermarke aus Chile. Und zwar hat jemand ausgegraben, dass wohl 2003 in Chile im Fernsehen als Star Wars, also der Original Star Wars Film ausgestrahlt wurde, Product Placement eingefügt wurde in diesen Film. Und die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist absurd. Wir verlinken es euch unten, ihr könnt es euch auch angucken. Und das ist auch nicht der einzige Clip, aber das ist der Clip, der viral gegangen ist auf Twitter. Der hat Stand jetzt fast 40 Millionen Views. Und zwar ist das die Szene, wo Luke bei Obi-Wan zum ersten Mal in dieser Hütte ist und er ihm irgendwie halt erzählt, dass sein Vater ein Jedi-Ritter war und ihm dann das Lichtschwert übergibt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene erinnert, aber Obi-Wan geht dann in so eine Kiste, öffnet die auf und da ist das Lichtschwert drin. Und was sie gemacht haben, um dieses Product Placement zu integrieren, ist, sie öffnen die Kiste und haben dann quasi einfach einen Shot nachgedreht, der so ein bisschen so aussieht wie diese Kiste und wie dieses Haus von Obi-Wan und die Hände von Obi-Wan. Und in der Kiste ist aber dann eisgekühltes Bier. Und da liegt dann sogar noch die Voiceline drüber von Obi-Wan, wie er sagt, dein Vater wollte, dass ich dir das gebe, und wenn du alt genug bist, und hol dann halt dieses Bier raus. Und ich finde, das ist der Standard, wie jede Art von Product Placement ab jetzt gemacht werden sollte. Ich finde, wir sollten nur noch so Werbung in Filme integrieren, weil das ist einfach genial. Und das ist, wie gesagt, nicht die einzige Szene. Es gibt wohl auch eine andere Szene. Das Ding ist, inzwischen bin ich mir auch nicht mehr sicher, wie viel davon echt ist und wie viele Leute jetzt nachträglich in After Effects zusammenbasteln. Aber es gibt zum Beispiel diese eine Szene, das ist ja auch nicht im ersten Star Wars, glaube ich, aber in dem späteren Teil, wo Luke auf diesem Eisplaneten ist und dann dieses Tier den Bauch aufschlitzt und sich dann da reinlegt, um sich irgendwie warm zu halten. Und in der Szene schlitzt er den Bauch auf und dann fällt da Bier raus.
Also, ja, das ist ja grandios. Also man kann ja eigentlich dann jeden Film, wo ein Umschnitt stattfindet, ja, sich überlegen, was man dorthin tut. Also ja klar, das ist ja eine gute alte Humortechnik und dass sie das hier für Product Placement benutzen. Weiß George Lucas davon? Das muss doch Millionen gekostet haben, oder? Dass man bereit ist, so sein Werk zu verhunzen? Oder?
Also ich frage mich auch, weil es gibt ja immer wieder große Diskussionen auch zu Star Wars, sozusagen zu so den neuen Varianten. Es gab ja dann später irgendwie so Deluxe Editions oder sowas auf Blu-ray, wo dann so nachträglich irgendwelche digitalen Aliens eingefügt wurden, die dann damit ein bisschen mehr passiert. Und das war unter Fans auch sehr umstritten. Ich finde es ganz interessant, dass, ich glaube, eine Sache, die ich dazu gelesen hatte, dass so ein bisschen die Art und Weise, warum sie das so gemacht haben, auch irgendwie war, weil sie halt keine Werbeunterbrechung machen wollten, um quasi den Flow nicht zu unterbrechen. Also im Original-Tweet, das ist zumindest das, was die Person hier behauptet, they did this funny thing to avoid cutting to commercial breaks. Es reißt einen aber natürlich viel mehr raus als einfach eine Werbeunterbrechung. Aber es ist genial.
Total, ist ja lustig. Und offenbar, da funktioniert es ja auch, oder? Ich meine, es wird ein bisschen schwieriger, wenn man so bei Das Leben der Anderen oder Schindlers Liste versucht, das zu machen. Dann ist der Werbepartner vielleicht doch etwas irritiert. Aber
wobei, und ich meine, es funktioniert halt auch nur, also ich werde jetzt für immer dieses Bier in Erinnerung haben, weil jedes Mal, wenn das Bier gezeigt wird, kommt auch immer so eine Stimme, die halt diesen Jingle abspielt, so Cervezas Kristall. Und das Ding ist aber, dass jetzt auf Twitter findige Leute das halt einfach in jeden Film reinschneiden und es gibt einfach so lustige Szenen jetzt schon aus Der Hobbit oder wo es natürlich auch extrem gut funktioniert ist, sowas wie Pulp Fiction oder Seven. Also die Szene so, are we happy? We're happy, weil CWE saß Kristall oder what's in the box? Und dann öffnet er die Box, oh, CWE saß Kristall. Also es ist einfach, ich liebe sowas.
Ist CWE saß Kristall überhaupt lecker? Weißt du, das klingt für mich
das
nach Wasser,
nicht,
weil Kristall ist doch immer so gefiltert mit so gar nichts mehr drin.
Ist also, ich glaube, nach deutschen Ansprüchen, und du kommst ja auch aus München jetzt, das heißt, wahrscheinlich ist es kein gutes Bier, nee.
Ja, ich habe es gerade angeschaut, es ist noch nicht durchsichtig, aber ich bin mir nicht ganz sicher, für mich ist das so eine Kategorie Bud Light, glaube ich. Aber
ich glaube auch. Ich habe es auch gegoogelt und es gibt es wohl einmal aus Kuba, es gibt es aber auch aus Peru und ich bin mir jetzt nicht sicher, wo genau das jetzt herkommt. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob man das in Deutschland jetzt kaufen könnte. Und wie gesagt, diese Werbung ist auch schon von 2003 und ist halt jetzt erst viral gegangen. Also
stimmt, das ist eine Verzögerung. Der Marketingmensch, der das erfunden hat, ist schon tot. Ja, und jetzt posthum wird er zum Mitarbeiter des Monats ausgezeichnet. Schmeißt die Urkunde auf sein Grab, ja.
Das ist auf jeden Fall ein Payoff für diese Marke jetzt Jahre später. Aber so wie das Internet halt ist, springen da jetzt auch schon direkt Brand-Accounts mit auf. Also Diablo, also das Videospiel, hat zum Beispiel direkt irgendwie so eine Zwischensequenz aus dem Spiel umgeschnitten, dass der Bösewicht, also die Bösewichtin in dem Fall Lilith, jemanden halt mit einer Flasche umbringt und den halt mit der Flasche verkloppt. Also es kommt direkt wieder bei Brand-Accounts jetzt auch an. Und dann ist das Meme auch schon tot.
Ach so, ja.
Also ab dem Moment, wo Brand-Accounts anfangen, auch den Witz zu machen, ist es vorbei.
Das stimmt. Sobald Aldi Süd drunter kommentiert bei TikTok, dann war es das. Das ist das Todeszeichen.
Es gab noch ein anderes Meme, was diese Woche das Internet beherrscht hat. Und das ist die Willy Wonka Experience. Hast du das mitbekommen?
Oh, aber sowas von. Ich habe vor kurzem ja tatsächlich einen Willy Wonka Film gesehen, also den aktuellen. Und deswegen war ich da so ein bisschen auch sensibilisiert. Da habe ich mich damit beschäftigt, die Sets waren so toll bei dem Film.
Ja.
Und da habe ich nämlich angefangen zu recherchieren, wie sie das gemacht haben. Und sie haben ja echt viel selber gebaut. Also die haben ja wirklich größte Teile, war nicht computergeneriert, sondern diese ganze Stadt und so, das haben sie tatsächlich indoor gebaut, ich glaube in Ungarn in den Studios. Und deswegen war ich sehr fasziniert von dieser, ich möchte sagen, immersiven Kino-Erlebniswelt, die so bunt ist und einen so reingezogen hat. Und dann habe ich dann gesehen, aha, da hat offenbar wollte jemand auf den Zug aufsteigen und hat in Schottland, in Glasgow, für die Wonka Experience Tickets verkauft, wo man als Kind oder als Erwachsener dann hingehen kann, ich glaube für 40 Euro.
Was ich einen ziemlich krassen Preis finde, also 40 Euro für jede Art von, also jetzt ein Konzert oder so natürlich nicht, aber so für so ein,
ja, wenn man das,
für so ein Freizeitpark-Experience finde ich, ist 40 Euro schon relativ viel, so für so ein Museumsding.
Ja, wenn man das jetzt so mit Disneyland-Preisen vergleicht, da so das Experience-Ticket für $300 oder so, ist es natürlich was anderes. Aber sie haben ja eigentlich nur angekündigt, dass es in einer Halle etwas ist, wo es verschiedene Welten gibt. Ein Labor der Fantasie, wo faszinierende Sachen mit Süßigkeiten und Schokolade gemacht werden. Dann ein Tunnel der Illusion, in den ja visuelle Tricks einen in eine ganz neue Welt hineinziehen. Also es klang schon spektakulär, fand ich, auf der Webseite. Und mit so schönen, bunten Bildern, die ein bisschen KI-generiert aussahen. aber.
Ja, das ist, glaube ich, das, was mich an dieser Story am meisten fasziniert. Und ich habe schon überlegt, ob ich dazu noch ein Video mache, weil ich das so absurd finde, wie leicht Leute da reinfallen. Weil offensichtlich, wenn man sich schon mal ein KI-Bild angeguckt hat, sieht man sofort, dass das KI-generierte Bilder sind. Also
ja, es haben eigentlich nur noch die dritten Arme gefehlt oder so an irgendwelchen
voll,
Objekten
aber hier
dran.
Also auch teilweise...
Eine Hand, die in einem vollkommen falschen Winkel da ist. Aber das haben sie ganz gut umschifft. Es sind nämlich ja keine Figuren zu sehen, sondern es sind einfach nur, ja... fantasievolle Schokoladen-Süßigkeiten-Welten.
Es gibt aber eine Slide, da ist Text mit drauf.
Ah,
und
ja.
Da steht halt nicht Enchanting Entertainment, sondern Enchanting Entertainment. Oder da steht nicht Catchy Tunes, sondern Catchy Tanz.
Oh, ich habe nämlich noch eins. Es gibt noch das nicht das Imagination Lab, sondern das Imagination Lab. Da fehlt auch noch ein I. Also die KI kann ich Englisch leider.
Also es ist ja tatsächlich ganz schwierig, so Text zu generieren auf so AI-Bildern. Und dass sie das aber nicht mal hinterher in Photoshop dann gefixt haben. Also man hätte ja easy einfach da nochmal drüber schreiben können oder so. Sondern die haben wirklich einfach einmal bei Midjourney oder so gesagt, so gib mir mal Willy Wonka. Und dann haben die das auf die Website geballert und gesagt, haben 40 Euro, let's go. Also ja. das ist der gesamte Kreativprozess gewesen.
Es sifft ja auch wirklich also an allen Ecken raus, dass sie keinen Bock gehabt haben, sich da nur mit zu beschäftigen, sondern Hauptsache die Illusion, also sie sind ja Fachleute, diese Firma für Illusion und Zauberei, die ist schon nicht schlecht auf der Website sozusagen. Und was mir dann auch aufgefallen ist, das ist nicht die Willy Wonka Chocolate Experience, sondern es ist Willy's Chocolate Experience, TM.
Ja. Wahrscheinlich, ich meine, auf der einen Seite steht einmal Robert Dahl, also der Autor.
Es ist sicher Robert Pfahl, der Cousin oder so gemeint.
Ja, ist ganz anderer.
Ja, Roberto Dallo.
Ja, genau, ja. Also ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist. Also ist der Autor schon 75 Jahre tot oder so urheberrechtlich, dass sie das nutzen können?
Ja, vielleicht haben sie so einen zweiten Robert Dahl gefunden. Also das gab es mal tatsächlich. Die Nürnberger Verkehrsbetriebe haben mal Werbung gemacht, hier fährt Thomas Gottschalk Bus, und dann, weil sie einen anderen Thomas Gottschalk gefunden haben. Mhm. Aber ich glaube, da war dann auch der Prozess, da wurde dann rumgeklagt, dann ging das so nicht. Aber so windig, wie diese Firma zu agieren scheint, glaube ich, dass sie... auch jemand gefunden haben, der Robert Dahl heißt, um sich da rechtlich rauszuziehen.
Ja, ich glaube, da gab es letztes Jahr auch oder so vor kurzem eine Müsli-Firma, die das auch so gemacht hat. Und dann irgendwie sage ich so, Serena Williams Lieblingsmüsli. Und dann war aber Serena Williams hat einfach irgendeine Frau in England, die auch Serena Williams heißt. Und dann haben sie halt lauter so Sportlerinnen genommen und dann gesagt so, haha, guck mal.
Schau, das ist der Vorteil, das kann mir nicht passieren.
Ja.
Valulis wird keiner finden.
Ich glaube, Robin Blase ist auch schwieriger, muss ich sagen.
Das ist auch gut, ja. Ja. Gut, abgesehen davon, dass niemand mit uns Werbung machen will, aber wenn, dann müssten sie zum Original gehen. Die Philipp Valulis Experience AI generiert darf dann nur mit meinem Namen passieren.
Ja.
Ja, aber also auf jeden Fall diese Website, das sieht alles mega bunt aus und sehr immersiv. Es wird einem ja auch versprochen, dass wenn man zahlt, klar, 40 Euro, aber es gibt auch dann aus dem Labor Schokolade zum Probieren. Mhm. Also es ist ein Erlebnis für alle Sinne.
Und das Labor sieht einfach aus wie so ein Meth Lab. Also das ist nämlich das Ding, also die Werbung AI zu generieren, das ist natürlich jetzt, das kommt immer mehr, das ist auch jetzt nicht, also finde ich nicht überraschend. Ich glaube, was halt so absurd war, ist der Kontrast.
Ja.
Weil das Event ist wirklich eines der billigsten, hässlichsten und lieblosesten Sachen, die man hätte machen können.
Ja, es ist eine große alte Halle, wo wahrscheinlich noch irgendwelche Bomben zur Abwehr der V2 gebaut wurden oder so, die da in Schottland vor sich hingegammelt ist. Und diese dunkle und mit diffusem Licht beleuchtete Halle hat man... Ich würde mal sagen, man hat sich jetzt nicht überanstrengt. Es wurden, glaube ich, 3-4 Requisiten gefunden, überdimensionierte Lutscher, die man hingestellt hat. Dann wurde die Magie von jedem Event schwarzer Molton aufgehängt, zu Genüge, um die einzelnen Räume abzutrennen. Und es war, sagen wir mal so, es ist noch sehr, sehr viel Platz in diesem Raum, um noch weitere Sachen aufzustellen. Aber da, vielleicht hat man mit dem großen Andrang gerechnet, gesagt, wir wollen jetzt nicht zu viel Deko hineinstellen, sondern so ein schwarzer Molton reicht. Es hat mich auch ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, hast du von Lars von Trier Dogville gesehen, den Film? Das ist, In Dogville, das ist super minimalistisch, das ist einfach nur ein schwarzer Raum, aber da sind die Orte aufgezeichnet am Boden und beschrieben, also Haus der Schwester, Supermarkt und so, und dann fahren die dahin und spielen dann sozusagen in den auf dem Boden aufgemalten Räumen und Häusern. Und diesen Minimalismus hat mich das hier ein bisschen erinnert. Und auch die Magie der Proportionen. Also sie haben versucht, glaube ich, so einen Backdrop, eins von diesen AI-generierten Bildern auszudrucken auf einem Banner. Man hat wahrscheinlich 3 Meter mal 4 Meter bestellt. War günstig bei, weiß nicht, flyershop.co.uk mit Rabattcode. Und die Wand an dieses gehängt habe, ist, glaube ich, 10 Meter mal 20 Meter. Also es ist ein so kleines, trauriges Gemälde an einer sonstigen Industriewand dran. Ja. Und natürlich für die Experience, man hat einen schwarzen Tisch hineingeräumt und ich glaube, 2 Leute von der Straße geholt, die in der Früh noch nichts zu tun hatten und gesagt, hier, setz mal eine Perücke auf und tu mal so, als ob du hier dieses große Labor der Schokolade betreibst. Und diese Dame sieht so etwas von angepisst aus, das ist schon sehr lustig, ja.
Ja, also das ist im Internet natürlich dann auch groß auseinandergenommen worden, inklusive auf TikTok, wo sich mehrere der Leute, die man da sieht, unter anderem auch diese Frau, die du gerade beschrieben hast, mit Statements dazu geäußert haben auch.
Was haben die gesagt? Wir fanden es geil, wir haben die Schokolade gegessen oder waren
ja,
sie...
Ja, also die haben schon, also sie haben auch dann direkt sehr viel Kritik geäußert. Ich habe auch eins von einem anderen Schauspieler gesehen, der meinte, er hatte irgendwie einen 45-seitigen Monolog als Skript angeblich, den er auswendig lernen sollte und der war halt komplett ChatGPT generiert und völlig sinnlos. Also da hat sich wirklich jemand, wirklich versucht zu sagen, okay, wir machen jetzt AI-generierte Events und gucken mal, wie es funktioniert. Und es hat halt überhaupt nicht funktioniert und dadurch ist es natürlich jetzt gerade zu einem riesigen Meme geworden, so Oompa Loompa und neue Experiences, die Leute machen, zum Beispiel jetzt die neue Jurassic Park Welt und so weiter. Also das.
Achso, jemand, der einfach auf seinem Hund hinten so ein paar Zacken drauf getan hat und genau. Einen Dinosaurier in den Garten gestellt und das ist die Jurassic World. Ja, das ist, sieht aus wie ein deutscher Freizeitpark.
Das ist auch richtig schief gelaufen. Ich glaube, was mich am meisten daran irritiert, und ich glaube, das wäre halt auch nochmal ein Video wert vielleicht, ist, wie absurd das meiner Meinung nach ist, dass Leute darauf reingefallen sind. Also ich verstehe, dass wenn man da hingeht und 40 € ausgibt und dann sozusagen die Kinder sowas kriegen, da würde, glaube ich, auch jedes Kind weinend nach Hause rennen. Das verstehe ich. Also die Leute wurden einfach verarscht. Aber dass sie sich mit diesen AI-generierten Bildern verarschen haben lassen, dass sie denken, ja okay, so bunt und so krass, wie das auf diesen Bildern aussieht, dann wird das schon rankommen und deswegen ist es mir auch wert, 40 € dafür zu zahlen. Das schockiert mich. Also, weil wir sind ja wirklich noch relativ am Anfang von dieser AI-Entwicklung. Und wo soll das hingehen, wenn das besser wird und Leute jetzt schon zu dumm sind, mit der Medienkompetenz zu verstehen? Ja, weil das sieht alles ein bisschen weird aus, wenn da Karchi-Tanz steht. Weiß ich nicht, ob das vielleicht das hält, was es verspricht.
Das stimmt. Und nämlich kein einziges dieser Fotos oder diese generierten Bilder sieht so aus, als wäre es ein Foto von so einem Event.
Ja, ja,
also man hat sich nicht mal die Mühe gegeben, generiere eine Halle, die aussieht, als wäre sie mit Süßigkeiten geschmückt und so weiter, sondern das sind ja wirklich einfach abstrakte Gemälde. Also
ja,
100%
ja, so
Fantasie.
Ja. Deswegen, also ich habe Angst um die Zukunft. Aber es gab noch ein anderes Meme, was diese Woche das Internet beherrscht hat, in Deutschland zumindest. Die anderen beiden sind ein bisschen international unterwegs. Wir haben auch ein deutsches Meme. Und zwar der Anzeigenhauptmeister. Und der passt auf uns auf, dass die Gesellschaft nicht auseinanderbricht.
Gott sei Dank.
Das ist eine Spiegel-TV-Reportage, die diese Woche rausgekommen ist und dann sofort die YouTube-Trends erobert hat und ist jetzt auch mit, ich glaube, fast 3 Millionen Views unterwegs.
Ja, wow. Also die war wirklich beeindruckend. Ich habe mir auch die, glaube ich, 20 Minuten oder so angeschaut.
Ja.
Der Herr Anzeigenhauptmeister, in gewisser Weise muss ich sagen, Respekt und beeindruckend.
Absolut. Das ist ein, ich glaube, 18 Jahre alter Typ und er wirkt sehr viel älter. Und sein Ziel ist es, in jeder deutschen Stadt mindestens einen Falschparker anzuzeigen. Und im letzten Jahr hat er deswegen schon 4.274 Anzeigen geschrieben. Und auch bei sich in der Gemeinde auch rein rechnerisch wohl 8% aller Leute, die da leben, schon angeschwärzt. Und der geht dann rum mit so einer Warnweste und so einem Fahrrad, wo vorne Pozilei oder Polizei oder sowas.
Er hat einfach nur...
Ja, das Neues erfunden.
Ja, aus dem INF gemacht.
Und fährt dann damit rum und dann macht er Fotos jedes Mal, wenn er einen Falschparker sieht und zeigt sie dann in dieser App an. Und das wusste ich gar nicht, dass das geht. Also, dass es diese App gibt.
Ja, das hat mich auch entsetzt.
Für wen ist die gemacht, außer für ihn? So. Ja.
Offenbar gibt es auch mehrere davon. Ich habe die da mal gegoogelt. Es gibt mehrere Falschparker-Melde-Apps. Aber man kann offenbar sehr einfach Falschparker anzeigen. Und das muss man sagen, man selber bekommt da kein Geld. Also er ja auch nicht, sondern das dient ja eigentlich dann nur dem Ordnungsamt und dem Staat am Ende, wenn dann 30 € für mit einem halben Rad parken in einem Halteverbot bei Mondschein bezahlt werden müssen. Ja.
Er sagt, er macht das fürs Gemeinwohl. Also dann kann das Rathaus sich neue Glühbirnen kaufen oder sowas von den 30 €, sagt er.
Er ist auch sehr knallhart. Also er hat ja auch seinen eigenen Nachbarn angezeigt und auch jemand, der sagt, ja, ich wollte ihn nur kurz ausladen und so, dann nein, er arbeitet 100% nach der Straßenverkehrsordnung und er ist sozusagen Richter gnadenlos auf dem Klapprad.
Ja.
Generell finde ich diese Einstellung, so andere anzuschwärzen oder rumzugehen und sich selber als so Hilfs-Sheriff aufzuführen, sehr schwierig. Ich bin ja schon dankbar, dass da nicht so ein Hobbyhöcke rumgelaufen ist und Ausländer aufschreibt, sondern dass er einfach nur irgendwelche Falschparker notiert. Aber sozusagen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, das vielleicht dann auch Polizisten und Polizistinnen innehaben, dass man ja, okay, wenn diese Person jetzt 1 Meter in die Ladezone reinparkt, dann ist das jetzt ist nicht so geil, aber kann man ja mal darauf hinweisen und sagen, beim nächsten Mal bitte nicht. Aber er kassiert dann natürlich knallhart ab.
Also ich finde, man kann und sollte auf jeden Fall ab und zu mal ein Auge zudrücken. Zum Beispiel, wenn jemand einfach nur schnell was ausladen will oder sowas. Und ich verstehe auch, dass Strafzettel nerven. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wenn jetzt jemand auf dem Fahrradweg parkt oder so auf dem Bürgersteig, dass Fußgänger auf die Straße laufen müssen oder sowas. Das sind ja teilweise Gesetze, die sind da zum Schutz von Menschen, damit Leute nicht auf die Straße laufen müssen oder fahren müssen mit dem Fahrrad und dann überrollt werden. Keine Ahnung, also manche sagen, Strafzettel sind auch absolut gerechtfertigt. So.
Ja, stimmt.
Das Interessante ist, dass er sich, und das haben jetzt natürlich dann findige Leute angefangen zu untersuchen, dass er sich da wohl ein bisschen überschätzt auch. Und da berichtet er auch, unter anderem hat er halt berichtet, dass er in der Staat für 2023 quasi seinen Jahresabschluss gemacht, dass er insgesamt 141.000 Euro knapp erwirtschaftet hätte für Deutschland. Durchschnittlich 11,6 Anzeigen pro Tag. Und die führende Stadt da ist die Stadt Gräfenhainichen. Und da hat er 905 Anzeigen losgeschickt, sagt er. 32.000 Euro sind dabei rumgekommen und 127 Punkte. Und jetzt haben findige Leute natürlich bei der Stadt angefragt.
Ah, okay.
Eine kleine Frag den Staat Anfrage losgeschickt. Und tatsächlich sind laut dieser Stadt im Jahr 2023 überhaupt nur 889 private Anzeigen eingegangen.
Oh.
Das heißt, er gibt schon mal irgendwie so 10, 20 mehr an, als in der Stadt überhaupt eingegangen sind. Was aber auch, ich glaube ihm das, dass er denkt, dass er die App vielleicht, ne, manchmal hat die App gesponnt oder sowas. Das würde aber auch bedeuten, dass er für die ganze Stadt die einzige Person war, die diese Anzeigen rausgeschickt hat. Aber von diesen 889 Anzeigen, die durch private Personen gestellt wurden, sind insgesamt nur überhaupt 22 Verfahren dann eingeleitet worden.
Oh.
Und von diesen 22 wiederum haben nur 10 tatsächlich ein Verwarngeld am Ende bedeutet. Das heißt, er sagt, bei mir sind 32.875 Euro für mich durch die Stadt reingekommen.
Aha.
In Wirklichkeit waren es aber Bußgelder in der Höhe von 357 Euro insgesamt im gesamten Jahr.
Ui, das ist ein Geldbetrag, da ist es schon wert, sich dieses gesamte Dorf zum Feind zu machen, oder? Für 372 Euro oder so. Das
ja,
ist
vor allem, ich würde jetzt mal behaupten, dass durch diese 800 plus Anzeigen, die da eingegangen sind, wahrscheinlich eine extra Person oder zwei angestellt werden mussten von der Stadt, um die zu bearbeiten. Das heißt, am Ende des Tages hat er, glaube ich, durch seine private Anzeigen der Stadt sehr viel mehr Geld gekostet, als er ihn eingebracht hat.
Ja, das bedeutet sozusagen, dass Gräfenhainichen alle Glühbirnen wieder rausschrauben muss im Rathaus und verkaufen.
Ihm.
Ja, wegen ihm.
Der tut mir so ein bisschen leid, muss ich ehrlich sagen, weil offensichtlich hat er keine anderen Hobbys und.
Ja, das ist die Frage, genau, wie sich das sozusagen mit ihm weiterentwickelt. Also im Moment ist er irgendwie sympathisch. Also. Man will ihn ja schützen. Also, ist ja cool, was du machst und an sich ist das ja gut, aber jetzt lass mal ein bisschen drüber reden und vielleicht kann man das in Zukunft in eine bessere Bahnen lenken. Ich hoffe nicht, dass das bei ihm sowas wird, so ein Drachenlottiges, Leute anfangen vor ihm falsch zu parken, um ihn zu provozieren.
Ja,
oder sonst
ja, das
irgendwas.
Ist so meine Sorge so ein bisschen, weil ich glaube, der hat so einen ähnlichen, so naiven Umgang mit der Welt, dass er denkt sozusagen, er macht ja alles richtig und die Leute sind jetzt gegen ihn und er nicht so richtig versteht, warum die Leute frustriert sind mit ihm.
Ja, und auch so jemand, den man so teasen kann, indem man irgendwas macht und sagt, jetzt hört auf damit, mit dem Ergebnis, dass die Leute natürlich weitermachen damit und so weiter. Und dann, vielleicht weiß ich, wohnt er noch zu Hause, wenn der 18 ist oder so und dann dieser Ort wird doch jetzt hier heimgesucht von Leuten, oder?
Wahrscheinlich,
Da laufen
also es
doch
gibt
jetzt
schon super viele Tweets, wo Leute sozusagen ihn taggen und sagen so, hier, guck mal, wo ist der Anzeigenhauptmeister, wenn man ihn braucht? Oder Hude, der Anzeigenhauptmeister steht einfach vor mir an der Ampel, weil da jemand irgendwie, weiß ich gar nicht, ob er das war, aber einfach jemand auch in so einem gelben Warnwesten-Outfit an der Ampel auf dem Fahrrad steht.
Ja, vielleicht müssen wir ihn schützen. Vielleicht sollte man hier aufrufen, dass jeder sich jetzt so einen Baustellenarbeiter orangefarbenen Anzug kauft und auf dem Fahrrad in der Gegend rumfährt. Einfach, damit es ganz viele Anzeigenhauptmeister gibt und es nicht mehr direkt ihm schadet.
Also ich finde, wir sollten generell, wir haben ja ein großes Loch in der Haushaltskasse. Ich finde, wir sollten uns alle gelb anziehen und anfangen, Leute abzumahnen.
Ja, lass uns so einen Tag wie Tag der Deutschen Einheit, Tag der Deutschen Einnahmen machen, wo jeder einmal rausgeht und mindestens 4 Leute aufschreibt, die falsch parken. Und das sorgt dann dafür, dass plötzlich ganz Deutschland wieder ganz viel Geld hat. Weil das ja auch, das kommt ja auch von uns Deutschen. Das ist ja.
Ja, also es ist eine Extrasteuer. Eine Extrasteuer nur für Straftäter.
Ja, genau. Oder wir fahren ins Ausland und schreiben Leute auf. Ach nee, das ist rechtlich nicht möglich. Oh Gott.
Ja, mal gucken. Aber vielleicht muss noch jemand eine bessere App entwickeln, damit am Ende nicht 99% der Anzeigen ins Leere verlaufen. Das wäre, glaube ich, vorher wichtig. Hey, hier ist einmal Robin aus dem Schnitt. Nachdem wir das aufgenommen haben, kam raus, dass Spiegel TV wohl an einer ganzen Serie rund um den Anzeigenhauptmeister arbeitet. Inzwischen hat auch so gut wie jeder Streamer eine Reaction dazu aufgenommen. Das Ganze hat Twitter auch inzwischen so als Meme verlassen. Das ist komplett im Mainstream angekommen. Auch bei uns im Reddit gibt es mehrere Posts zu unterschiedlichen Updates rund um den Anzeigenhauptmeister. Und das nimmt Züge an. Wir haben das in der Aufnahme zwar so ein bisschen angedeutet, aber ich wollte es nochmal mit aller Deutlichkeit jetzt hinterher sagen. Das nimmt Züge an, das ist nicht mehr lustig. Also ich verstehe, dass das ein Meme ist und deswegen haben wir jetzt auch in der Folge drüber geredet und deswegen schneiden wir das jetzt auch nicht raus, weil das hat ja eine gewisse Relevanz. Aber ich will nochmal betonen, der Typ ist 18 und bei uns im Reddit hatte jemand einen Post dazu gemacht. Ich habe mir dazu auch nochmal Input von einer betroffenen Person eingeholt und den wollte ich euch einfach mal vorlesen, weil ich den sehr gut fand. Der kommt von 1000Sasser. Ich finde es auch sehr evident, dass sich der Anzeigenhautmeister auf dem neurodiversen Spektrum befindet. Er ist fast schon ein Musterbeispiel für Autismus. Das erklärt auch jede einzelne seiner Verhaltensweisen und seine Fixierung auf das Thema Strafzettel ausstellen. Das sollte meiner Meinung nach nicht nur für Fachkräfte erkennbar sein, sondern jeder Person fällt, denke ich, eigentlich auf, dass da was nicht ganz normal abläuft. Man kann sowas natürlich nicht aus der Ferne diagnostizieren und das ist auch ziemlich fahrlässig, finde ich, einfach zu behaupten, so der Typ ist irgendwie auf dem Spektrum. Aber die Essenz, so man sieht, dass da irgendwas nicht ganz normal ist und selbst wenn, der Typ ist erst 18 und weiß vielleicht auch einfach noch nicht, was er tut. Und ich finde es gerade sehr gefährlich, was für eine Überhand das nimmt. Ja, ich verstehe, wenn Leute das lustig finden. Das ist irgendwie ein unterhaltsames Meme. Aber irgendwo ist eine Grenze überschritten. Und ich finde, da sind wir jetzt schon sehr, sehr schnell angekommen. Ich habe mich entschieden, dass wir es trotzdem in der Folge drin lassen, dass wir drüber reden. Aber ich wollte es zum Abschluss einfach nochmal als Punkt mit reingeben. Vielleicht können wir das Thema hiermit auch dann zumachen. Du hast ja schon mal ein Buch rausgebracht, ne?
Ja, das ist richtig. Ich habe Fernsehen das Buch rausgebracht. War auch eine ziemlich dumme Idee.
Kannst du mir mal erzählen, wenn du so ein Buch rausbringst, ja, was glaubst du ist die beste Art und Weise, so mit deiner Reichweite das auf Instagram zu bewerben, damit Leute dann denken, ach geil, das kaufe ich mir jetzt. Also machen wir es einfach mal fiktional fest an einem Kochbuch für Kinder. Mhm. Wie würdest du das bestmöglich promoten, dass die Leute sagen, ach, das sind geile Gerichte, da habe ich Bock drauf, das koche ich für meine Kinder.
Ja, ich würde natürlich Inhalt aus diesem Buch posten und darauf aufmerksam machen.
Aha,
und
dann sagen, aha.
Mehrwert, sehr schön. Ich lese was aus dem Buch, oder das Rezept klingt ja interessant, zuckerfrei kochen, das klingt ja lecker, dann kaufe ich mir doch vielleicht mal das Buch. So würde ich denke mal,
also ich,
ja, mit
ich
Inhalt.
Finde, man merkt, dass du keine Ahnung von Social Media hast und eher mehr so aus dem Fernsehen kommst, weil das ist völlig falsch.
Ja.
Also das macht gar keinen Sinn. Du würdest doch nicht für ein Kochbuch leckere Gerichte posten und dann zeigen, wie man es macht. Das ist völlig falsch. Die richtige Art und Weise und die einzige Art und Weise, wie man so ein Buch bewerben kann, ist, indem man ein oben ohne Foto postet, wie man das Buch liest. Nur das gibt Klicks.
Dann
alles andere ist Quatsch.
Ja, dann bei mir würde das dann nicht funktionieren allerdings. Aber wenn man jetzt zum Beispiel...
Nee, auch, ich finde, bei dir wird es auch funktionieren. Also ich finde, du hättest damals dein Buch promoten müssen, oben ohne, auf der Couch vom Fernseher und das Buch verdeckt so die Scham und dann... Ja, okay, ja. Oh Mann. Ja, aber also der Grund, worüber wir gerade reden, ist tatsächlich, hat das Kathi Hummels genauso gemacht und inzwischen aufgrund des Shitstorms deswegen anscheinend diesen Post auch wieder gelöscht. Also Kathi Hummels hat ein Buch geschrieben, da geht es darum, dass man Kinder besser ernährt, indem man zuckerfrei für die kocht. Das ist ein zuckerfreies Kochbuch für Kinder einfach, für quasi mit Eltern für ihre Kinder schön zuckerfrei kochen können. Und der Werbepost ist tatsächlich eine Reihe an Instagram-Carousel-Posts, wo sie in ihrem sehr teuren Wohnzimmer hat eine Hose an, aber ist halt obenrum einfach komplett nackt und ein Kinderkochbuch bedeckt ihre Brüste. Und das war die Art und Weise anzukündigen, dass sie jetzt das zuckerfreie Kochbuch für Kinder rausbringt.
Ja, wow, das ist schon beeindruckend. Ich glaube, sie hatte dann gesagt, es ist dafür da, um Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Und wäre sie jetzt angezogen dort gesessen, dann hätte es ja keinen nicht die Aufmerksamkeit gebracht. Deswegen hat sie sich dann ja da entblößt. Da bin ich mir sozusagen ja nicht sicher. Also beziehungsweise Kathi Hummels hat ja schon Track Record, wie sie absolut, ja, mit Krankheiten oder mit eigentlich guten Intentionen, aber angereichert mit Turbokapitalismus einfach so übers Ziel hinausschießt. Also das war doch damals, als sie die Aufmerksamkeit auf Depressionen lenken wollte und deswegen mit Influencern in ein Wellness-Retreat gefahren ist mit dem Ergebnis, hey, man muss Yoga machen, ja, ein bisschen in die Sonne gehen, dann passt das schon mit Depressionen.
Gesponsert von Alpro.
Ja. Also sozusagen, sie ist halt so 200% Turbo-Influencerin, die Sache da doch irgendwie immer einen Tick zu weit treibt und dann jetzt sozusagen für ein Kinderkochbuch sich auf die Brust zu halten, so für zuckerfreie Ernährung zu werben. Klar, sie sagt dann, die Werbung soll sich nicht an Kinder richten, sondern an Erwachsene, also an den geifernden Vater, der nichts anderes macht, als durch ihr Ding durchzuscrollen.
Ja.
Ist jetzt, ich verstehe schon, dass der ein oder andere da doch etwas irritiert war, als er diese Promo-Maschine gesehen hat, ja.
Ja, ja, ich glaube, der Aufreger ist auch nicht, dass sozusagen, oh, sie ist halbnackt und es geht um Kinder. Das ist, finde ich, auch lächerlich, aber sozusagen, es ist halt wirklich dieses, okay, du versuchst halt mal wieder alles für Outrage-Marketing. Und das hat ja offensichtlich funktioniert, weil wir würden in diesem Podcast gerade nicht über ein zuckerfreies Kochbuch reden, wenn sie das nicht gemacht hätte. Also das ist halt
ja. wieder so ein... Aber ich gehe natürlich davon aus, dass sie denn nur schlaue Menschen, die diesen Podcast hier hören, dass die natürlich jetzt vielleicht auch sensibilisiert sind und wenn sie Kinder haben, ah, vielleicht soll ich doch zuckerfrei kochen, aber dann alles kaufen, nur nicht das Kochbuch von Kathi Hummels. Es gibt 14.000 andere Kochbücher, wie man zuckerfrei kochen kann. Man kann das Kochbuch auch zusammen googeln, was sie wahrscheinlich gemacht hat. Nein, sie hat es natürlich von Fachleuten schreiben lassen, Entschuldigung. Aber ich glaube, man kann jetzt dann sozusagen auch als mündiger Konsument weiterhin Kathi Hummels Produkte meiden. Es ist schwierig für mich persönlich in meinem Leben, aber ich kriege es hin, Kathi Hummels Produkte weiterhin zu meiden.
Da bin ich stolz auf dich. Das finde ich gut, dass du das schaffst. Was ich mich die ganze Zeit frage ist, ich koche die ganze Zeit zuckerfrei, also backen zuckerfrei, okay, also irgendwie, keine Ahnung, Waffeln, Pfannkuchen, Muffins, keine Ahnung was, das ist natürlich schwieriger. Aber wenn ich, keine Ahnung, so normal koche, benutze ich sehr wenig Zucker. Also vielleicht ab und zu mal, wenn man, keine Ahnung, Tomatensauce abschmeckt, da kommt da ein bisschen Zucker rein, das könnte man vielleicht weglassen, aber sozusagen, wenn ich jetzt wirklich, also ich glaube, es würde mir nicht schwerfallen, für meine Tochter zuckerfrei zu kochen,
ja,
wenn ich frische Zutaten benutze. Also
das ist richtig, aber da gehst du natürlich von dir aus. Aber bist du schon mal in die Tiefen von Chefkoch eingestiegen? Oder ich empfehle die ganze Thermomix-Community bei YouTube, die Thermimaus, was da für Produkte gemacht werden. Also
kommt da überall Zucker rein?
Da also wird der
Thermomix tatsächlich.
Da wird der Big Mac-Salat produziert und das sage ich dir mal, das ist...
Okay.
Also ich glaube schon, dass man die Leute doch auch weiterhin auf, also auch wo zufällig Zucker drin ist oder wo man halt gar nicht denkt, dass Zucker drin ist. Es geht ja auch schon mit so fertigen Tomatensoßen los und so. Wie viel Zucker in so einer scheiß Tomatensoße, ich sage jetzt keinen Namen.
Ja, aber dafür brauchst du ja kein Kochbuch. Also natürlich, deswegen meine ich so, wenn ich frische Zutaten nutze. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich kaufe irgendwie Tiefkühlpizza und eine fertige Tomatensauce, natürlich ist da Zucker drin. Aber wenn ich in einem Kochbuch, also ich glaube, ich könnte mir jetzt jedes beliebige Kochbuch für Kinder nehmen und in den seltensten Fällen ist da, mach mal eine geile Spaghetti Bolognese und da kommt jetzt ein Kilo Zucker rein. Also.
Das stimmt, ja genau. Alle anderen Kochbücher sind eigentlich auch dann per se gesund oder da sieht man ja, was reinkommt. Ja, das ist natürlich richtig. Wäre aber auch lustig, mal so ein anderes Kochbuch zu machen. Einfach lecker kochen für Kinder.
Ja.
Endlich schmeckt's. Ausrufezeichen. Ja. Dann, wo man überall Ahornsirup, Zucker und was weiß ich alles hineintun kann, wo man es gar nicht gedacht hat, damit es richtig geil wird.
Diabetes-Kochbuch für Kinder.
Ja, das wäre auch so, das können wir so als Gegenleistung zu Kathi Hummels machen. Aber wie gesagt, sie darf ja, sie kann, finde ich, auch sich positionieren und posieren, wie sie möchte, weil es ist ja auch ihre freie Entscheidung. Das ist ja jetzt nicht, weiß nicht, irgendein so sinistrer Konzern, wo 14 übergewichtige Männer da sitzen und sagen, jetzt bewerben wir unser Kochbuch mal mit einer halbnackten Frau. Zieh dich mal aus da. Sondern das ist ja ihre freie Entscheidung. Also man kann es jetzt irgendwie komisch finden, aber wenn sie es selber macht, mein Gott. Also von mir aus kann sie sich auch nackt mit einem Joghurtbecher zwischen den Beinen hinsetzen, weil sie irgendwie was Laktoseintoleranz sensibilisieren möchte. Solange sie es von sich aus macht, okay.
Ja, das ist das Alpro-Joghurt gegen Depressionen.
Ja.
Ja, also ich meine, am Ende des Tages ist es halt wieder so ein klassischer Internetaufreger. Sie hat es halt dann tatsächlich auch gelöscht, also offensichtlich war es dann doch mehr Outrage als gedacht. Oder das war auch Teil der Berichterstattung, dass sie es dann hinterher löscht, wer weiß. Aber ja, wie gesagt, sie kann das machen, wie sie will. Für mich persönlich hat es jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich gedacht habe, geiles Kochbuch. Ich glaube, da hätten mich tatsächlich ihre Rezepte mehr überzeugt.
Das stimmt. Und so hat es generell mein Bild von Kathi Hummels verfestigt.
Ja. Wo es auch einen Shitstorm gab, und da haben wir letzte Woche noch drüber berichtet. Wir fassen es euch kurz zusammen, und zwar... Es gibt einen dänischen Fußballverein, der heißt Aalborg BK, und in den haben drei deutsche YouTuber investiert, Trimax, Visca Barca und Unsympathisch TV. Und die haben aber jetzt sozusagen nicht den ganzen Verein gekauft, sondern es gibt schon eine existierende Beteiligungsgesellschaft von irgendeinem deutschen Fußballer. Die halten 20% und das haben die eben für ein paar Millionen gekauft. Und wie viel Prozent jetzt diese YouTuber dann wiederum sich da eingekauft haben, das ist, glaube ich, nicht öffentlich bekannt, aber sie haben halt ein paar Prozente bis hin zu 20%, aber ich glaube nicht, dass sie das ganze Ding gekauft haben. Also sie haben ein bisschen sich da investiert. Und das war letzte Woche Thema, weil es da ein bisschen Shitstorm gab, unter anderem auch dann von dem tatsächlichen Verein, also von der Fan-Community des Vereins, zuerst aber auch in Deutschland von den Leuten aus deren Community. Danach hatte sich, als wir dann aufgenommen hatten, hatten wir das noch nicht als Thema mit drin, hat sich dann der Verein aber auch geäußert, beziehungsweise die Fans des Vereins, und haben sich insbesondere darauf aufgehängt, dass sie behauptet haben, sie wären jetzt Eigentümer des Clubs, das wäre so ihr Club. Und das genaue Zitat ist: Wir sind überrascht, dass Influencer auf YouTube behaupten können, Eigentümer unseres Clubs zu sein. Und es ist völlig inakzeptabel, dass Miteigentümer des Vereins einen Besitz als Spiel FIFA im Real Life betrachten. Und ja, das hat, also wie gesagt, dann auch in Dänemark Wellen geschlagen. Das war jetzt eine Google Translate-Übersetzung von einem dänischen Instagram-Post. Und daraufhin haben sich tatsächlich, ja, die beiden entschieden, also beziehungsweise Trimax und Viscabasa. Ich glaube, bei Unsympathisch TV steht es noch aus, aber es wird aktuell vermutet, dass das jetzt auch passiert.
Ja, er scheint noch im Urlaub zu sein, was auch relativ cool ist, finde ich. Also dein Kollegen fliegt gerade alles PR-mäßig um die Ohren und du selber bist noch im Urlaub. Ja, ich kann jetzt kein Statement machen. Ich habe Massage reserviert für diese Uhrzeit, da kann ich.
Ich finde, das zeigt aber auch nochmal sozusagen, finde ich, für die Fans ein Level an Disrespect. So,
ja.
Wenn es so, ey, ich habe euren Fußballclub gekauft, aber ist mir jetzt egal. Ich bin zufällig zu dem Punkt, wo wir das öffentlich machen, erstmal 2 Wochen im Urlaub. Also mal gucken, was da passiert.
Also, vielleicht will das auch nur aussitzen.
Ja. Vielleicht behält er ihn am Ende auch. Aber sie wollen wohl ihre Anteile wieder verkaufen. Ich glaube, so ganz genau haben sie es nicht gesagt, dass sie sie wieder verkaufen, aber sie ziehen sich halt daraus zurück. Also Viscabasa hat ein relativ langes Statement in seiner Instagram-Story gemacht, wo er auch gesagt hat, ey, mir wurde gesagt, wir seien erwünscht, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber offensichtlich wurde halt nicht mit allen geredet, insbesondere halt mit den Fans wohl nicht. Und ja, hat sich auch nochmal für seine Aussagen entschuldigt und hat am Ende zu sagen, leider wurde, was ich nicht gewusst habe, wohl das Wichtigste vergessen, wurden alle wichtigen Parteien mit ins Boot geholt und haben auch alle dieser Strategie, die mit mir bestritten werden sollte, zugestimmt. Anscheinend nicht. Und da ist es für mich klar, dass es hier in dieser Konstellation nicht weitergehen kann und soll. Bin auf niemanden sauer und auch niemanden enttäuscht und möchte auch nicht, dass jetzt jemand gehatet wird. Leider konnte man am Ende nicht wie oft zusammenkommen. Ich wünsche denen alles Gute und erfolgreichen Aufstieg in die erste Liga. Ja.
Ja, und ich finde auch, wenn man sein Statement liest, also an sich, die Strategie klang ja gar nicht so schlecht.
Nee, überhaupt nicht.
Du besorgst die Influencer, die dann ja vielleicht Formate drumherum machen, die ein bisschen die Spieler unterstützen, wie sie selber in Social Media aktiv sind, die dann vielleicht auch Fußballtipps geben oder mit den Fans zusammen versuchen, Vorschläge zu machen, was gut ist und so weiter. Also an sich klang das ja alles ganz gut. Ich glaube, der Knackpunkt war, dass das am Anfang so kommuniziert wurde, hey, hier sind 3 Influencer aus Deutschland, die einen Eimer voll Geld haben und fahren jetzt darüber und spielen halt mal da eben großer Uli Hoeneß und ihnen gehört halt dieser Verein und machen da, was sie wollen. Also ich glaube sozusagen, dieser Wunsch auch ein bisschen natürlich ein möglichst spektakuläres Ankündigungs-YouTube-Video zu machen, das natürlich viel cooler geht, wenn wir, hey, wir kaufen uns einen Verein und spielen jetzt hier FIFA in Real Life, dass das halt dann vielleicht leider gezeigt hat, dass man manchmal dann den falschen Ton trifft, wenn man versucht, nur groß Videos mit Thumbnails und ja, klickgeilen Titeln zu verkaufen.
Ja.
Und dass sie vielleicht auch in der Begeisterung in dem Video ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind bei der Beschreibung, ja. Es hätte klappen können und an sich wäre es ja vielleicht auch keine schlechte, oder wäre es vielleicht auch eine nette Idee gewesen. Aber so wie die Herren es kommuniziert haben, ist das, verstehe ich, dass das dann so ein bisschen nach hinten losgeht und bei vielen Menschen auch sehr viele Emotionen auslöst.
Ja, absolut. Ich glaube, dass was ihnen halt wirklich zum Verhängnis geworden ist, ich meine, wenn sie einfach diese Anteile gekauft hätten, es hätte eine Pressemitteilung gegeben und das wäre es gewesen, dann sagen die Anteile waren ja eh schon verkauft. Also die haben ja nicht irgendwie die Anteile von den Fans oder irgendeinem gemeinnützigen Verein abgekauft, sondern die haben ja schon einem Unternehmen gehört, die sozusagen strategisch in diesen Verein investiert hat. Das heißt, da wurde ja niemandem irgendwas weggenommen. Das Einzige, was ihnen zum Verhängnis geworden ist, dass sie halt groß rumpersaunt haben, FIFA in Real Life, das ist mein Verein. Irgendwann ist mein Verein in der Champions League und ich bin dabei. Und das ist natürlich einfach für ein YouTube-Video wichtig, aber PR-technisch dumm.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt so diese Transferleistung, die sie nicht so richtig geschafft haben.
Ja, sie haben das vorgestellt wie ihren neuen AMG. Das war vielleicht der Fehler.
Sie haben einfach zu viel Erfahrung damit, Produkte zu bewerben. Ja. Und in dem Fall ging es halt nicht ums Produkt, sondern um Sensibilität und das haben sie leider verfehlt. Ja.
Aber jetzt ziehen sie sich zurück, ne? Und Trimax hat gesagt, es dauert irgendwie ein bisschen, bis man das alles wieder rückabgewickelt hat, aber das klang alles sehr, ja, sehr ehrlich und sehr ernst gemeint, dass man festgestellt hat, das ist
schief gegangen. Ja, ich meine, am Ende des Tages, wenn die Fans das nicht wollen, dann sozusagen gehen die da ins Stadion und werden erstmal verprügelt, ne? Also ich meine, du hast jetzt auch keine Option mehr. Also der Grund auch, warum das Unternehmen die Anteile an die verkauft hat, ist ja nicht, weil die gedacht haben, so, ja, easy money für uns, so, sondern eher, weil sie gedacht haben, unser Investment steigt an Wert, indem wir hier Influencer dazu holen und das ist Teil von der Strategie und wir können hier Wrexham in Dänemark machen. Und das hat ja nicht funktioniert, deswegen der Wert dieses Investments ist sofort für alle komplett verschwunden. Für die Fans war er nicht da, für den Verein ist er jetzt nicht mehr da und für die Investmentfirma ist er auch weg. Also, naja.
Ja, aber Ibox soll aufsteigen, habe ich gehört, oder? Also zumindest dem Verein, fußballerisch geht es weiterhin gut. Das ist doch schön.
Ja, und das wäre eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, da einzusteigen gewesen eigentlich, ne? Weil dann hätte man direkt den Aufstieg irgendwie mit zelebrieren und begleiten können. Egal, ja. Das ist also jetzt durch. Mal gucken, ob es nochmal so eine Art Sport gibt oder ob die alle weiter lieber in die Ballers League investieren oder dann halt ihre eigenen Sportdinger gründen.
Ich glaube, wenn, dann müssen sie halt in irgendwas investieren oder irgendwas, wo sie eine Beziehung zu haben, was nicht so, so willkürlich aussieht. Also der Verein, wo sie schon als Kind gespielt haben oder so.
Ja,
also dann,
ja, ja.
Dann ist es ja dieses, hey, ich kenne euch schon von früher und ich unterstütze euch und ich halte zu euch. Also ja.
Storytelling hat ein bisschen gefehlt, ne? Also ich meine, klar, die sind schon Fußballfans, also insbesondere bei Trimax und Visca Barca weiß man das ja, dass die Fußballfans sind. Aber ja, irgendwie, ja.
Ja, oder komplett eigenen Verein gründen, so ein RB Leipzig.
Ja, ja. Und das haben die ja schon gemacht. Also ich meine,
ja.
Trimax hat einen eigenen Verein und Trimax ist ja auch wiederum zusätzlich noch Teil der Ballers League. Und ich glaube, Unsympathisch TV auch, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ja, jetzt viele YouTuber sind da ja gerade im Fußball unterwegs durch diese Liga von Mats Hummels und Lukas Podolski.
Stimmt, ja. Gut, dass ich kein Interesse an Fußball habe.
Woran wir aber beide Interesse haben, ist am öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Selbstverständlich, juhu.
Und da gibt es jetzt auch was Neues. Und zwar direkt zwei große Änderungen bei Funk, die ich super spannend finde, weswegen wir darüber reden wollten. Eine davon ist auch bei uns im Reddit heiß diskutiert worden. Aber fangen wir erstmal mit der einen an, nämlich Julia versus Joey. Julia Butix und Joey's Jungle haben jetzt ein gemeinsames Funkformat. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ohne das recherchiert zu haben. Aber ich würde behaupten, dass das die reichweitenstärkste Person ist, Julia Butix, die Funk hier eingekauft hat. Weil ich glaube, Leroy oder auch Mr. Wissen to Go,
ja.
die waren alle nicht so groß, als sie angefangen haben bei Funk.
Da würde ich jetzt aber vielleicht für Phil Laude noch eine Lanze brechen.
Ja, okay, Phil Laude, okay.
Also es gab ja sozusagen...
Argument, ja.
Weil es gab ja, der Trick am Anfang war ja, sich möglichst reichweite Menschen einzukaufen, ja. Um damit automatisch am Anfang einen Buzz zu generieren, weil die das dann natürlich teilen. Wie sich dann manchmal, stellt sich immer heraus, dass das dann manchmal überhaupt nicht funktioniert, sozusagen die Fans von einem auf ein anderes Format bei Funk sozusagen rüber zu bekommen. Und manchmal funktioniert das ja richtig gut. Aber ja, ich glaube, dass jetzt in letzter Zeit die beiden beschriebenen Herrschaften hier ja wirklich eigentlich für Erfolg bürgen, also andersrum für Klickzahlen bürgen sollten.
Ja, ja. Und auch für die Zielgruppe, ne? Also ich meine, das ist ja immer wieder so ein Thema, war jetzt auch zuletzt ein Thema, wenn Formate bei Funk beendet wurden und dann teilweise die Mediathek und so weiter gewandert sind.
Du meinst halt die alten Säcke, die 30-Jährigen, die bei uns zugeschaut haben, ja.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, genau. Also ich meine, sie ist ja schon noch relativ jung und er ist so im Geiste auch jung. Also diese beiden Herrschaften sollten ja, glaube ich, dann echt junge Leute herbekommen. Wen man sich da jetzt dann so reinholt, mein Gott, das steht auf einem anderen Blatt. Ne?
Ja, also ich finde es auch ganz spannend, weil das Format wird wohl so ein Challenge-Format, dass die beiden treten quasi gegeneinander an und es klingt ehrlich gesagt wie die YouTube-Version von Joko gegen Klaas.
Duell um die Welt. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Beziehungsweise die Kino-Variante von Das schaffst du nie.
Genau, das finde ich gut, dass du sagst, weil das wäre genau mein anderer Vergleich gewesen, weil Das schaffst du nie ist ja jetzt gerade auch bei Funk rausgegangen vor ein paar Wochen.
Ja, die sind jetzt bei Bayern 3, ne? Dem Bayerischen Rundfunk.
Das war ein Format, wo auch quasi Challenges gegeneinander gespielt wurden. Dann gab es immer Bestrafungen. Das ist hier, glaube ich, nicht der Fall. Aber was ich ganz interessant finde, ist, also ich glaube, das wird einen großen Impact haben und ich sage, Das schaffst du nie hat ja jetzt auch eine Lücke im Portfolio hinterlassen bei Funk und Unterhaltung ist ja auch Teil des Auftrags. Was ich ganz interessant finde, ist, dass es nur eine 8-teilige Serie sein soll. Dann mit einem großen Live-Finale am Ende, wo es, glaube ich, bisher bei Funk auch noch nicht so viele Versuche gab. Es gab ein paar, aber so wirklich so eine Live-Show zu machen, bin ich auch mal sehr gespannt.
Es gab mal, warst du da auch dabei in Berlin, diese Live-Show? Aus irgendeinem Grund? Mit dieser drehenden Bühne?
Ja, da war ich auch dabei. Da habe ich auch einen kleinen Beitrag für gemacht. Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, was da alles schiefgegangen ist.
Die kam leider nicht so gut an, die Show, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, man hätte vieles besser machen können. Und ich würde sagen, aber produktionell dieses Haus, das war schon eine geile Idee. Es hat halt nicht richtig funktioniert. Aber das war noch ein ganz anderer Zeitpunkt für Funk. Das muss ja jetzt schon fast, keine Ahnung.
Ja, ist 5 Jahre her oder so.
Das war im ersten Jahr von Funk oder sowas, glaube ich. Ne? Also,
ja, da wurde noch viel ausprobiert. Ja, das, und da gab es auch noch, ja.
Die letzte Wahl von Merkel war das. Also das ist schon lange her. Merkel versus Schulz. Und ja, aber also, ich fand es cool, dass sie es gewagt haben, aber ja, so richtig hat das damals nicht funktioniert. Ich glaube, inzwischen haben sie da aber auch viel gelernt.
Vor allem, ich glaube, auch wenn ich mir dieses Live-Finale und so anschaue, beziehungsweise ich mir schaue, wer das produziert, das ist ja irgendwie Bildergarten, es ist eine ITV-Tochter, die sonst The Voice machen und so weiter.
Ja, ja.
Also da ist ja schon
große,
wirklich
Fach, große Produktionsfirma.
Das ist ja Fachpersonal, das da am Werk ist. Also das sollte.
Also die kennen TV-Reality, so Shows. Und gleichzeitig bin ich mir aber auch relativ sicher, dass es extrem teuer. Also Julia Butix und Joey's Jungle plus eine Produktionsfirma, die sonst die Voice produziert. So.
Ja, und dann musst du die auch noch um die Welt fliegen und so weiter.
Ja, genau, das nämlich auch. Die sind irgendwie in 8 unterschiedlichen Städten in Europa. Also das ist auch crazy. Also ein sehr teures Format und deswegen muss es wahrscheinlich auch an Klicks ziehen. Deswegen hat es wahrscheinlich auch nur 8 Folgen. Aber ich bin immer sehr gespannt, weil ich glaube, das ist sozusagen meiner Meinung nach eine Sache, die so in dem Funkportfolio noch nicht passiert ist und eine Sache, die wir hier in dem Podcast auch schon mal wieder so ein bisschen am Rande angesprochen haben. Meiner Meinung nach ein Format, was sonst Join sich sofort gesichert hätte.
Du meinst, weil das sowas, das ist was Zeitloses und in sich Abgeschlossenes, was man eigentlich immer wieder
genau,
zeigen
und
kann.
Es passt voll in dieses sozusagen krasser Event-Charakter, Influencer, so. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Produktionsfirma das bei Join auch angeboten hat und Funk dann das gekauft hat, so. Weil so wirkt es ein bisschen. Und das finde ich aber ganz cool. Also ich finde es ganz cool, dass da ein bisschen mehr passiert in dem Bereich. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das ankommt. Auch wenn ich nicht die Zielgruppe bin. Also ich würde es eher aus beruflichem Interesse gucken, glaube ich, nicht aus tatsächlichem Interesse.
Ach nicht?
Aber ich bin mal gespannt. Also weil es ist halt mal wieder ein anderer Versuch, sozusagen da nochmal Content reinzubringen. Und ich frage mich halt, wenn die 8 Teile rum sind, was passiert dann mit dem YouTube-Kanal? Ne? Also kommt dann das nächste Couple, was dann gegeneinander antritt? Oder wenn es gut funktioniert, machen sie dann nochmal 8 Folgen? Weil das ist ja auch sozusagen sehr YouTube-untypisch eigentlich. Also finde ich auch einfach spannend, so als Experiment.
Aber es sind natürlich Videos, wie gesagt, die so einen Longtail haben. Also ja, selbst voll, wenn du diesen Kanal nicht mehr bespielst, der wird dann immer noch ein Jahr über irgendwelche Leute reinziehen. Oder es wird dann, im Moment, diese Julia und dieser Joey, wie ich junger Internetmensch sage, sind ja nicht so aktiv bei YouTube, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Joey war das ja irgendwie früher.
Der hat aufgehört so ein bisschen vor einiger Zeit und macht jetzt vor allem einen Podcast mit ihr zusammen.
Vielleicht zieht das dann eben auch die Leute, die bei YouTube nach diesen Menschen suchen oder die die Videos von denen.
Ich glaube, Julia macht noch relativ viel, zumindest sehe ich die dauernd mit Julian Bam irgendwelche Videos drehen und so weiter, aber ich weiß nicht, ob die dann auf ihrem Kanal, also auf ihrem Kanal macht sie auch schon regelmäßig immer noch Sachen, viel mit Joey zusammen, viel mit Rezo zusammen, viel mit Julian Bam zusammen.
Oh ja, okay, also einmal im Monat oder alle zwei Videos pro Monat oder so.
Genau, ja, aber das die ist macht ja noch viel drumherum. Also die macht ja auch, keine Ahnung, irgendwelche Schauspielsachen und Let's Dance und keine Ahnung was für Zeug.
Ja, genau, aber ich meine sozusagen aus Funksicht jetzt, wenn Leute ihre Videos anschauen, hier in ihrem YouTube-Kanal, dann wird dann hoffentlich vielleicht dieses Joey vs. Kelly ihnen vorgeschlagen und dann schauen sie sich dann Joey vs. Kelly gesagt gerade.
Ich auch gut, ja.
Julia vs. Joey natürlich. Entschuldigung, wie konnte ich diese...
Das ist noch eine andere Generation. Ich glaube, da ist die Zielgruppe auch schon raus. Aber ja. Kelly hatte am Anfang auch mal ein Funkformat mit Sturmwaffe zusammen. Die Sache, die viel größere Wellen geschlagen hat allerdings als dieses Format, was jetzt genau zeitgleich auch angekündigt wurde, also da tut sich gerade irgendwie anscheinend sehr viel, ist der Parabelritter. Wird Teil von Funk. Falls ihr den dunklen Parabelritter nicht kennt, der hat fast 600.000 Abos, macht viel so politische Commentary-Videos, aber war in diesem Podcast auch schon mal Thema, weil er auch in der Vergangenheit viel Funk kritisiert hat, insbesondere Steuerung F mit einer Doku über die Metal-Szene. Und ich finde das interessant. Also erstmal finde ich es einen sehr smarten Move von beiden Seiten, diesen Weg zu gehen. Für ihn einfach, weil es gibt ihm die redaktionelle Sicherheit mit einem Team dahinter, dass er sich sozusagen garantiert leisten kann. Es gibt ihm Freiheit als Kanal, der politische Inhalte macht von irgendwie Sponsorings, was halt einfach schwierig ist. Er hat auch erzählt in dem Video, dass irgendwie neulich hat irgendwie eine Agentur mit 20.000 Euro einfach abgehauen ist, hat sich der Chef irgendwie einfach abgesetzt und hat das Geld nie gesehen, was natürlich schwierig ist, wenn man Mitarbeitende hat und so. Und da sozusagen kann ich auch ein Lied von singen. Also werbefinanzierte Inhalte sind halt einfach schwieriger. Hat natürlich mehr Upside-Potenzial, man kann auch nach oben hin ungedeckelt viel verdienen, aber das kann man halt eigentlich nicht, wenn man so einen Kanal macht, wie er das macht, deswegen kann ich das auch verstehen. Und ich finde es aber auch smart, weil sein Funk jetzt einen der im letzten Jahr lautesten Kritiker sozusagen mit reinholt und er kündigt das in seinem Video auch so ein bisschen so an und das fand ich ganz cute irgendwie, weil er sagt, er will jetzt so den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von innen verändern und erzählt dann auch so ein paar Sachen, die für uns beide, glaube ich, eher so ein bisschen, also ich musste da ein bisschen drüber schmunzeln, von wegen so, dass ich muss jetzt meine Bilder, die ich angebe, muss ich alle in ein Dokument eintragen und genau tracken, dass ich irgendwie die Rechte daran habe. Und in dem Vertrag steht auch gar nicht, dass mir irgendwie der Mund verboten wird oder dass ich irgendwas sagen muss. Weil ich meine so, also ich glaube nicht, dass er das dachte vorher.
Das glaube ich auch nicht. Also.
Aber ich glaube, dass seine Zielgruppe das teilweise dachte und dass er es deswegen erwähnen muss. Und das finde ich so lustig, weil natürlich ist das nicht so. Also natürlich steht in dem Vertrag nicht drin, dass Funk dir sagt, du musst jetzt woke Inhalte machen.
Ich glaube, das wird sehr spannend. Also auch zu hören, wenn er dann sozusagen, ob er dann erzählt, was er so dahinter erlebt, weil ich finde schon sehr spannend dann, mit was ich, andersrum, ich wünsche ihm einen guten Redakteurin, die ihm da, ja, weiß nicht, ein bisschen beschützt oder zumindest oder sehr taktvoll bestimmte Sachen dann doch mitgibt, die vielleicht. Ja. Wie man das dann, also es geht ja schon mal los mit diesem ganzen Fact-Checking, das stattfinden muss, also wo die Sachen herkommen und so weiter, das, also ich meine, das macht er ja, aber dann dann kommt dann auch wieder so, wahrscheinlich dann auch so Wege, ja, man muss dann aber auch noch die andere Seite zeigen und das kannst du aber nicht nur so absolut behaupten, sondern du musst das so und so machen. Da bin ich sehr gespannt, wie viel Freiheit er sozusagen hat, weil ja, an sich ja, passt das ja eigentlich ganz gut, seine Einstellung in die, ja, will ich mal ein bisschen eine Lücke, die Funk ja immer schon hatte und immer wieder versucht hatte zu füllen, jetzt ja, eine voll. Abseits von einer, ich sag mal, wie das irgendwelche Kleingeister draußen wahrnehmen, linksgrün versifften Woken Gender-Scheiße. Die Sache gibt es ja zu Genüge, sozusagen bei Funk. Aber wie du sozusagen die, ja, sage ich jetzt mal, etwas konservativeren Menschen, das ist ja gar nicht politisch konservativ, aber sozusagen einfach von der Weltanschauung her konservativeren Leute abholst, ja, das ist ja immer eine Herausforderung gewesen. Also es gab, glaube ich, sogar einmal diese AfD-Aussteigerin, die so einen...
Ja, Franziska Schreiber, ja, oder so, ich sehe, ne? Ja.
Genau, also ich will jetzt nicht, Gottes Willen, den Parabritte damit vergleichen, aber ich meine sozusagen, die Bemühungen auch im Mitte-Rechts-Bereich Inhalte und Meinungen zu finden, ist tendenziell in dieser Altersgruppe per se ja schon mal schwierig, weil du eher selten welche hast, ja, die das so äußern. Oder du hast halt da die absoluten Hardcore-Leute, wo du auch wieder denkst, ei, das ist ja ganz schlimm. Insofern ist das eigentlich eine, finde ich, eine sehr gute Ergänzung und bin aber sehr gespannt, wie das sozusagen dann, wie das dann, ja, bei beiden Seiten ist. Wann fängt er an zu gendern? Das sind alles so Fragen, die mich natürlich, ja, dann...
Also ich glaube, er wird sich selber gar nicht als Mitte rechts bezeichnen. Ich glaube, dass er aber sozusagen, er kann vielleicht auch Leute abholen, die Mitte rechts sind. Ich glaube, er würde wahrscheinlich sich selber eher bezeichnen, als ich bin halt in der Mitte und versuche sozusagen beide Seiten gut darzulegen. Ob ihm das auch gelingt und so weiter, das ist natürlich immer eine Frage der Betrachtung. Aber ich finde es tatsächlich einen ganz interessanten Move und bin mal gespannt, weil ich glaube, in der Vergangenheit, es gibt keinen Vergleich. Also es gibt keinen Vergleich, dass jemand, der sozusagen mehrere Videos gemacht hat, wo er sozusagen sehr offen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Funk kritisiert, dann auch Teil von dem System wird. Und ich finde seinen Ansatz, ehrlich gesagt, auch ein bisschen, wie gesagt, cute, weil er, also das ist natürlich schwierig, das von außen so zu betrachten, aber er lässt es so ein bisschen so aussehen, als wäre er jetzt so der Erste, der da reingeht und mal Kritik äußert. Und ich glaube, ich darf das und kann das so sagen, dass er bei weitem nicht der Erste sein wird im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der am öffentlich-rechtlichen Rundfunk Kritik äußert an dem System oder an den Strukturen oder an Dingen. Also insbesondere die Leute, die in Landesrundfunkanstalten arbeiten. Also viel weniger eigentlich Leute wie wir, die in so einem Produktionsfirmen arbeiten, aber Leute, die bei Landesrundfunkanstalten arbeiten, sind mit die kritischsten Leute am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ich kenne, die sich ganz oft aufregen über viele Dinge und versuchen, das zu ändern. Also
ja, genau. Die Sache ist ja immer der Unterschied zwischen, hey, ich möchte etwas ändern und wie viel kann ich denn tatsächlich ändern?
Ich kann es auch tatsächlich ändern, genau. Ja, ja.
Also, wie ist dieses System einfach so in sich lagernd, so krass schwer zu beeinflussen, egal, also selbst als Intendant oder so.
Ja.
Ja, sehr gespannt dann, wie er diese Experience dann erlebt. Vielleicht gibt er ja auch Impulse oder... Auf der anderen Seite, keine Ahnung. Mal schauen, wie dann so seine Reviews ausfallen, die man dann ja immer so kriegt, so alle 6 Monate. Und dann, wenn dann so Altersschnitt, ja, kommt und sprecht doch mal mehr Frauen an und so ein Kram.
Mal gucken, wir werden sehen.
Bin gespannt.
Also ich find's einen smarten Move für alle Beteiligten. Also einmal sozusagen, er kriegt einfach mehr redaktionellen Input. Sozusagen, er kann in seiner Community mehr raustragen, sozusagen, wie es tatsächlich ist und ein gutes Beispiel dafür sein. Und Funk holt sich jemanden rein, der, wie gesagt, auch vielleicht Sachen abdeckt, die bisher weniger abgedeckt sind oder, ja, in der Außenwirkung. Ich find's einen super smarten Move und bin mal gespannt, was da so passiert.
Ja.
Mal gucken.
Wichtig ist, keine Witze über Tom Burros Musiktalent machen. Da kann der Florian Schröder fragen, was damit funktioniert, was da passiert ist. Interner Tipp.
Ist das so ein Aha, hat der Intendant mal bei dir angeklopft.
Minenfeld.
Schwierig. Ja, also ich bin gespannt. Ich wünsche ihm alles Gute und mal gucken, was da so passiert und was da so an Videos rauskommt. Ja, danke, dass du mit dabei warst.
Ich danke für die Einladung, dass ich hier eine Stunde vor mich hin blubbern durfte.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ja, dann viel Erfolg noch bei eurer Kommerzialisierung.
Ach so, ja genau, wir schauen jetzt mal. Wir probieren das jetzt genau die andere Richtung. Wir verkaufen jetzt alles. Einfach 100% Turbokapitalismus. Ich stelle mich nackt hin und halte mir irgendwelche Produkte vor die Brüste.
Der Manscaped-Werbespot kommt.
Ja, genau. Und dann fahren wir dann ins Mittelmeer in Retreat und reden über Krankheiten. Mein Plan.
Geil. Ja, bin ich gespannt. Bestimmt gut. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao. Da höre ich auch zu.